Nummer 25, Nummer 26, 26 bitte, Nummer 27, Nummer 28 bitte, Nummer 29 bitte, Nummer 30 bitte, Nummer 31 bitte, Nummer 32 bitte, Nummer 33 bitte, Nummer 34 bitte, Nummer 35 bitte, Nummer 36 bitte, Nummer 37 bitte, Nummer 37, Nummer 38 bitte.
Warst du schon mal beim Zug?
Man denkt, in diese Situation kommt man nie.
Ich fand es nicht so schlimm, wie es immer so gesagt wurde.
Man ist eigentlich allein gelassen.
Ich habe mir so gedacht, dass ich jetzt schwanger bin und dass es ganz okay ist, dass ich jetzt unterstützt werde.
Letzten Endes ist man da völlig allein gelassen.
Die Sache an sich habe ich nicht als schlimm empfunden und dort beim Sozialamt eigentlich auch nicht.
Also Sozialhilfeempfänger zu sein, ist ein Tabu.
Ich habe aber in dem Moment, als ich Sozialhilfe beantragt habe, ich überhaupt nicht drüber nachgedacht.
Mir ist dieser Gang dahin schon so ein Graus, überhaupt einen Termin zu kriegen und dieses ganze Hickhack.
Zuerst die ganzen Angaben, die man machen muss, die man nachweisen muss. Also man muss bestimmt 5 verschiedene Papiere auf jeden Fall einholen, die man nicht unbedingt dabei hat.
Warum wird einem das so schwer gemacht?
Ich glaube, die Leute brauchen gute Beratung für sowas.
Ich habe nichts mehr verdient und brauchte Geld. Nicht viel Geld, aber so ein bisschen. Das war für mich so klar, dass ich dahin gehe.
Also die stellen einem alles im Weg, was möglich ist und machen es einem unheimlich schwer. Das ist zum Beispiel auch was Spezielles vom Sozialamt.
Ich brauchte einfach dann Geld.
Beim Sozialamt versuchen sie einen erstmal abzuwimmeln.
Und die Wartezeiten, die waren so ewig. Also wenn man da unangemeldet hinkommt, so dass da 5 Stunden rum sind.
Man ist eigentlich allein gelassen.
So habe ich viele Steine im Weg, deswegen ist es, weiß ich nicht, also für mich ist es nicht so praktisch irgendwie, dieses Schutz irgendwie, sondern es federt irgendwie gerade nur wirklich das Allerschlimmste, aber ich gehe da wirklich auch nur hin, wenn ich bei absolut neu gelandet bin.
Eigentlich ist man auf sich gestellt.
Die Fragen komplett erstmal alles ab.
Eigentlich muss man sich da ganz gut auskennen und das kennen eben manche. Das sind dann die, die das auch ausnutzen, dieses System, die diese Klauseln kennen, diese bürokratischen Formen, die man einhalten muss. Und dann kann man da so bestimmte Sachen auch ganz gut ausnutzen. Man ist eigentlich total alleingelassen damit.
Einen Antrag stellen auf Wohngeld, der dann abgelehnt wird. Das ist ein purer verwaltungstechnischer Aufwand. Das ist noch auch verstanden.
Die versuchen einen ja erstmal davon abzuhalten, überhaupt Sozialhilfe zu beziehen.
Es hat wirklich 5 Monate gedauert, bis sie irgendeinen Pfennig gezahlt haben.
Ein Freund von mir, das ist jemand, der wirklich gar kein Geld hat und der ist nicht krankenversichert seit 10 Jahren. Der ist aus dem Osten, der hat manchmal auch wirklich nichts zu fressen. Also der lebt wirklich ganz unten und ist auch oft wohnungslos. Das ist natürlich jemand, der eigentlich Anspruch hätte. Aber das ist halt jemand, der eben nicht so angepasst ist und der ist da hingegangen und hat sich mit denen sofort natürlich in die Wolle gekriegt, weil er eben nicht nach diesem Schema F funktioniert und er ist da rausgeflogen und hat da, glaube ich, auch Hausverbot. Wenn ich demgegenüber nur das Wort Sozialamt erwähne, dann flippt er aus und dann sagt er, also bevor ich zum Sozialamt gehe, hänge ich mich lieber auf. Das kann doch nicht sein in diesem System, in Deutschland, in dieser Bundesrepublik Deutschland, dass jemand nicht krankenversichert ist, 10 Jahre, ja von wegen.
Erstmal war sie ein bisschen misstrauisch.
Man fühlt sich ja von vornherein schon scheiße und dann wird man da natürlich auch dementsprechend behandelt.
Das war auch ein bisschen so, dass sie es ein bisschen ausgecheckt hat.
Man ist ja irgendwo ein Bittsteller und die behandeln einen auch so, dass man sich nicht besser dabei fühlt.
Ihnen wurde es so richtig eingebläut, glaube ich, dass die erstmal immer misstrauisch sein sollen, möglichst wenigen Sozialhilfe geben und möglichst alles rausfinden, ob sie wirklich kein Geld haben und nicht.
Also erstmal behandeln sie einen schon sehr von oben herab in der Regel.
Sie ist wahrscheinlich nicht zu allen gleich.
Hab da ein Recht drauf.
Ich weiß nicht, ob ich Glück habe, aber die Bearbeiterin, die ich habe, die war eigentlich sehr nett. Die war sogar so nett, dass die dann irgendwie persönliche Sachen von sich erzählt hat. Und ich glaube, dass sie nett war, vor allem erstens, weil ich vielleicht eine Frau bin, zweitens, weil ich schwanger war und dann noch erzählt habe, dass ich alleinerziehend werde. Da war sie fast eher ein bisschen tröstend.
Für die sind andere Dinge wichtig als für mich.
Also es war irgendwie erst wie so eine Fragestunde. Am Ende hat sie gesagt, na gut, dann wollen wir das mal glauben. Ich denke schon, dass sie Sozialhilfe würdig sind. Ne? Und dann auf einmal, als sozusagen diese Checkphase vorbei war, da wurde sie eigentlich erst freundlich und persönlich.
Die lassen einen sehr spüren, dass man von ihnen abhängig ist. Und entweder stellt man sich darauf ein und ist dementsprechend demütig. Und wenn man das nicht ist, wenn man also irgendwie jemand ist, der sich da nicht so fügt oder nicht, diese Haltung zeigt, dass sie die Größten sind, weil die spielen ja ihre Macht da auch ein bisschen aus, dann kann man da durchaus Schwierigkeiten mit denen bekommen.
Die haben andere Strukturen im Kopf, die haben andere Vorstellungen, die haben ein Reißbrettdenken.
Ja, man muss erstmal richtig kämpfen. Das kann nicht jeder, gerade wenn er so unten ist. Und man muss sich unheimlich stark anpassen, also da kommen viele Dinge zusammen.
Informationen kriegst du nicht irgendwie vom Soz, das kannst du dir über die Sozialhilfebroschüre holen, aber vom Soz selber irgendwie, was du für Möglichkeiten hast, du musst schon selber nachfragen. So. Und dann ist auch wirklich nur sehr reduziert die Antwort.
Sie hat sogar von ihrem eigenen Kind und von ihrem Mann alles Mögliche erzählt, als sie das erste Kind bekommen hat und so. Es war eigentlich eher nett.
Mal 42 bitte.
Ab und zu habe ich auch schon mal Glück gehabt. Aber
man angenehm behandeln kann, wo sozusagen dann auch ein angenehmes Feedback bekommt, sodass der Sachbearbeiter auch angenehm reagieren kann. Und die schwierigen Fälle, die nehmen wir dann irgendwo im Ghetto oder wie stellen sich das vor?
Mit solchen Sprüchen im Ohr wie, Sie sind hier eine Nummer oder Sie sind hier eine Akte, wirklich wörtlich von meiner Sachbearbeiterin und beim Anblick dieser Menschenschlange, die also mit der Haltung von geprügelten Hunden Nummernschalter ansteht. Also ich habe das sehr krass als eine Verletzung von Menschenwürde und auch als eine totale Vergeudung menschlicher Kapazität gesehen.
War ein junger Mann vor mir, der auch eine Nummer haben wollte, so wie ich. Und zwar ein ganz hübscher, mit Sonnenbrille, eine Oakley-Sonnenbrille aufgehabt, die er noch nicht mal abgenommen hat. Er klopfte an, er war genau vor mir. Ja, ich stand schon hinter ihm. Die kannten sich wohl scheinbar. Ach, hallo, Frau sowieso? Ich sollte dann noch die Unterlagen, ja, soll ich denn eine Nummer ziehen oder kann ich die gleich reinreichen? Ach, ist gar kein Problem, das können Sie mir doch gleich geben. Ganz nett, ganz freundlich. An sich, diese Sachbearbeiterin ist eine ganz freundliche, von ihrer Persönlichkeit her. Aber die ist in ihrer Arbeit sehr verdiesert da und sehr engstirnig und so. Und dann habe ich mir in dieser Situation gedacht, ach, die ist ja heute ganz nett. Und genau so nett habe ich dann gesagt, ja, guten Tag, ich hätte dann gerne eine Nummer, ich möchte gerne hier zum Termin. Und dann sofort umgeschwenkt, um 100% umgeschwenkt, nicht mehr die freundliche, so wie sie noch zu dem Mann war. Ja, wer sind Sie denn? Wie ist denn Ihr Name? Na, haben Sie denn das und das bei? Sag ich, nein, wusste ich doch nicht, dass ich das mitbringen muss. Ja, dann kann ich Ihnen nicht helfen.
Wenn jetzt jemand in die Sprechstunde kommt und sich beschwert über irgendwas, nicht, dann höre ich die eine Meinung, dann höre ich den Sachbearbeiter, dann höre ich eine andere Meinung. Am besten ist, wenn man es zusammenführt. Ja. Also Kommunikation ist immer wichtig.
Ein großes Problem ist dieses Schuldbewusstsein, was ja dann auch zu so einer Lähmung, zu so einer Resignation führt. Nicht umsonst dieser hohe Krankenstand bei Langzeitarbeitslosen. Also es geht dann oft über die Resignation in die Depression. Dann geht dann auch das Immunsystem in Eimer. Dann entwickeln sich also alle möglichen psychosomatischen Symptome. Ja? Die sind dann auch nicht psychosomatisch, heißt nicht, dass die eingebildet sind. Die sind manifest, aber sie haben seelische Ursachen und das ist diese fundamentale Verletzung der Würde der Menschenrechte.
Ich geklopft und habe gesagt, guten Tag, ich möchte gerne eine Nummer haben. Ja, wer sind Sie denn? Dann sagt sie gleich, haben Sie denn Kontoauszüge bei? Sag ich, nein, ich habe keine Kontoauszüge, die haben Sie doch schon alle von mir bekommen. Wenn Sie keine Kontoauszüge haben, dann kann ich Ihnen nicht helfen, dann können Sie gleich wieder gehen. Aber ich wusste doch gar nicht, dass ich Kontoauszüge mitbringen muss. Und außerdem haben Sie doch schon alle Kontoauszüge von mir. Ja, aber ich will ja die aktuellen sehen. Kann ja sein, dass sich an Ihrer Situation was geändert hat. Sag ich, Sie kennen doch meine Situation. Meine Situation ist die, dass ich Erziehungsgeld und Kindergeld bekomme und mehr nicht. Die Situation war, ich stand zur einen Hälfte mit dem Kinderwagen im Sozialamtsflur und zur anderen Hälfte in ihrem Zimmer. Und dann haben wir uns da angeschrien, schon fast, ja, so, weil die mich wieder loswerden wollte. Und ich wollte endlich mal ihr Hör finden. Und da sagt er zu ihr, wissen Sie, ich wollte meine Situation mit Ihnen hier auch nicht auf dem Sozialamtsflur besprechen. Ich habe hier lediglich angeklopft, um zu fragen, ob ich jetzt eine Nummer haben kann. Ich möchte jetzt eine Nummer haben und ich werde auch meine Geschichte hier nicht wieder so zwischen Tür und Angel mit Ihnen besprechen. Daraufhin hat sie mir eine Nummer gegeben und hat mich dann 5 Stunden draußen sitzen lassen. Auf dem Sozialamtsflur. Aber in der Situation war es für mich nicht ganz so schlimm, weil er dann schon fast ein halbes Jahr alt war. Also naja, und dann bin ich endlich rangekommen, war so irgendwie sehr kurz angebunden. Und dann habe ich dir nochmal gesagt, das ist mir leid, weil ich halt nicht wusste, ob ich das jetzt zum nächsten Mal mitbringen und so. Und dann hat sie gesagt, ich kann ihm jetzt eine einmalige Beihilfe geben und dann sehen wir uns nächste Woche nochmal. In der Zwischenzeit hat sie dann wohl meine Unterlagen da nochmal bearbeitet und hat mir dann so nach 5 oder 6 Monaten den Bescheid gegeben.
Sozialhilfe im Sinne eines Grundeinkommens zu gewährleisten, ist eine fantastische Sache. Wäre auch finanzierbar, wäre auch wesentlich preiswerter, wenn man den ganzen Verwaltungsapparat weglässt und einfach nur ein Grundeinkommen einführt, das, wie ja eigentlich schon definiert im Hinblick aufs Bürgergeld, bei 840 Euro liegt. Und insofern sind eigentlich wichtige Entscheidungen schon gefallen. Aber wir haben immer noch die alten obrigkeitsstaatlichen, autoritären, repressiven Strukturen. Wir haben die in den Betrieben, wir haben die in den Schulen, wir haben die in der Verwaltung. Und ich denke, das eigentliche Problem besteht darin, diese Strukturen zu ändern. Weg vom Sozialstaat, weg vom repressiven, menschenrechtsverletzenden Sozialstaat, weg von der Bevormundung, von der Entmündigung und so weiter. Es gibt ja auch diesen schönen Begriff der strukturellen Gewalt. Also weg vom repressiven Sozialstaat hin zum sozialen Bürger-, Bürgerinnenstaat.
De facto ist es so, die ganzen sozialen Errungenschaften, die noch gegenwärtig vorhanden sind, und ich hoffe, dass sie auch noch weiterhin bleiben, die sind dadurch entstanden, dass Menschen sich organisiert haben und dass sie damit Macht wurden und damit etwas machbar geworden ist, was vorher nicht machbar war.
Je mehr Bürger und Bürgerinnen ihre Energien, ihre Fähigkeiten in Dinge investieren, die sie wirklich wollen, statt sich immer wieder nochmal und nochmal und nochmal zu entsolidarisieren und den eigenen Vorteil zu wahren und sich nochmal anzupassen und sei es auch mit zusammengebissenen Zähnen, wird es natürlich das, was wir haben und was niemandem Freude macht und niemandem nutzt, immer wieder auch noch bestärken und füttern.
So, dass du ein bisschen auch so lebst wie ein armer Mensch. Das verlangen sie nicht, aber das Gefühl vermitteln sie.
Also ich denke mal, wenn man sich das Sozialhilfegesetz so anguckt, ist das eigentlich ganz in Ordnung. Da sind viele Dinge festgeschrieben, die einfach zunehmend außer Kraft gesetzt werden in der Realität.
Fällt in die Sozialhilfe. Man wird zwar beim Arbeitsamt als arbeitssuchend gemeldet, aber das Arbeitsamt unternimmt nichts, dachte ich, unsere Klientel. Und derjenige ist dann sozusagen völlig auf sich selbst gestellt, aber...
Ich weiß, was für mich sinnvoll ist. Ich weiß, was mir was bringt für diesen Arbeitsmarkt. Nur, das ist ein unheimlicher Kampf, weil die sind einfach nicht auf dem Laufenden oder beziehungsweise orientieren sich ja nicht an den wirklichen Bedürfnissen, sondern die haben ihre Vorgaben, sind völlig festgefahren und entweder man passt in das Schema F oder man passt nicht rein. Und es gibt viele Menschen, die da nicht reinpassen oder auch gar nicht reinpassen wollen. Und dann ist es halt vorbei, ne?
Eine Sozialarbeiterin, die meinte, sie müssen jeden Job annehmen, egal was sie gelernt hat. Und das sehe ich halt nicht ein. Das sehe ich einfach nicht ein. Das ist total frustrierend.
Dieses alleingelassen werden oder auch dieses nur darauf zugeschnitten, entweder man ist drin oder man ist draußen, entweder man funktioniert oder man funktioniert nicht. Und die vielen, 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 die nicht funktionieren, aus ganz unterschiedlichen Gründen, für die gibt es kein Angebot.
Ich habe einen Arbeitsbegriff, der was mit Selbstverwirklichung zu tun hat irgendwie, aber das ist irgendwie nicht therapeutisch gemeint, sondern das ist tatsächlich irgendwie sinnvoll. Arbeiten, Kraft umsetzen in was, was nützlich ist auch für andere.
Jeder hat sein Leben auch mit seiner Hände Arbeit, wie auch immer, zu finanzieren. Da spielt die Frage seiner Qualifikation keine Rolle, sondern die Frage ist, übernehmen Sie eine Arbeit, die Ihnen ermöglicht, Ihr Leben zu gestalten. Und wenn Sie sagen, ich war mal Professor und finde keinen Job, dann steht Ihnen nicht zu, Professor zu sein, sondern steht Ihnen zu, dass Sie eine Arbeit bekommen, mit der Sie Ihr Leben gestalten. Das ist der Irrtum dabei.
Und darin liegt ja auch ein großer Widerspruch, wenn man einerseits möchte, dass die Menschen sich bewerben auf Stellen im ersten Arbeitsmarkt. Das ist ja nun in Berlin zum Beispiel so, ich habe da verschiedene Zahlen gehört, also schwankt so zwischen 1 zu 40 und 1 zu 100 Bewerber auf eine Stelle, dann erfordert das ja wirklich ein gutes Selbstbewusstsein und ein großes Durchsetzungsvermögen, um da in so einer Bewerbungsrunde zu Potte zu kommen. Und wenn man einerseits möchte, dass die Menschen sich in dieses Rennen um die paar Stellen, die es noch gibt, stürzen, dann kann man sie nicht andererseits ständig niedermachen und ihnen sagen, ihr seid nur Nummern, ihr seid nur Akten, ihr seid Schmarotzer, ihr seid Lügner und Betrüger und so.
Und das schicken Sie mir dann immer, alles, was Sie machen, ausgefüllt dann mit den Kontoauszügen zu.
Ja,
mit den Kontoauszügen monatlich bis zum 15. des Monats jeweils. Wann haben Sie sich bei welcher Firma für welche Tätigkeit wie beworben? Was ist daraus geworden? Immer schön durchführen. Sie machen das, wie lange ist das dann Ihr Vertrag jetzt? Gehen Sie jetzt
ja,
vielleicht
die Kosten? Ja, und das kann ich ja gleich kündigen.
Sie sollen nicht kündigen. Das werde ich aber in Ihrem Fall relativieren. Wenn Sie nicht wollen, kommen Sie mir zu. Gut. Dann versuchen Sie alles, was Sie können. Sie merken, dass das der Engpass für Sie Ihre Situation ist. Werden Sie euch auf alle anderen durchaus ein bisschen schließen und warten auf das. So. Ja?
Dieser Aufwand, den man steckt in dieses Bürokratische, ob das nun diese Bewerbung nachweisen ist, könnte ich besser in das stecken, dass ich mich wirklich ordentlich bewerbe, anstatt dass ich dem Amt da irgendwas vorlegen muss, woran ich dann 2 Tage sitze, wo sowieso beide Seiten wissen, das kann so gar nicht funktionieren.
Ich kann mich nicht 10 Jahre an der Kasse beantworten, ein.
Die vorhandene Arbeit im Sinne eines partizipativen Modells so aufzuteilen, dass jeder Arbeit hat, und zwar eine Arbeit, die gerne gemacht wird, wo auch die Selbstverwirklichung eine Rolle spielen darf, die persönlichen Wünsche und Veranlagungen.
Was ich sehe, ist, dass die Arbeitskraft der Leute mit dem Gemeinwohl geht.
Ich kann mir also sehr wohl vorstellen, dass diese ganzen Dinge, die eigentlich für einen Übergangszeitraum mal gedacht waren, dass die so gestrickt werden, dass sie eine bestimmte Verstetigung erhalten, dass man nämlich sagt, in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, der also arbeitsmarktpolitische Mittel zur Verfügung gestellt werden, die dann also Leute nehmen müssen, damit kriegen die auch den Auftrag, können damit ihre Situation möglicherweise stabilisieren und machen etwas, was für die Kommune wichtig ist. Das gibt es momentan noch nicht. Weil die Kommune hat das Geld nicht zu finanzieren und in den arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wird es für irgendwas verpulvert. Aber die zentralen Dinge, die bleiben liegen.
Vollbeschäftigung wird es nicht mehr geben, das ist sicherlich so. Egal in welchem Bereich. Und dafür gibt es halt keine Lösung. Was passiert mit den Menschen? Wir sind ja alle drauf getrimmt. Wir sind ja drauf getrimmt. Unser Selbstwertgefühl hängt davon ab, ob und was wir arbeiten, was wir darstellen. Es geht ja nicht nur um Geld.
Selber von seiner Arbeitskraft zu leben, das ist halt im Moment echt schwer. Die Situation ist scheiße. Also richtig super hart und du kriegst eigentlich immer weniger Geld für harte Jobs.
Oder? Wir haben natürlich also auch schon uns bemüht, hier von Seiten unseres Sozialamts uns mit einzubringen in die Gesetzgebung, weil sich herausgestellt hat, die Bundesanstalt soll zwar beauftragt werden, die Zusammenarbeit mit dem Sozialamt zu machen, aber die hat sich nie darum gekümmert, wie ein Sozialamt überhaupt funktioniert. Hat die gar nicht interessiert, weil die sind ja Bundesbehörde, sie funktionieren ja toll. Da denkt sich der kleine Napoleon in Nürnberg, denkt sich irgendwas aus, wird gedruckt, rumgeschickt, dann lernen sie Leute auswendig und dann beten sie es nach und dann dürfen sie anfangen zu arbeiten. So funktioniert die Bundesanstalt für Arbeit. Und wenn also eine solche Struktur die Zukunft der Arbeitsvermittlung bestimmen soll, die Zukunft der Arbeitsplätze kann sie ja gar nicht bestimmen, dann werde ich irre.
zu diesem Thema 20 Bewerbungen. Ja, wir haben das neulich mal so in kleiner Runde uns einfach mal versucht, plastisch vorzustellen, was da eigentlich passiert. Wir haben ja in Berlin ungefähr rund 250.000 Sozialhilfeempfänger und Empfängerinnen. Davon ist auch wieder rund ein Drittel erwerbsfähig, sagen wir mal 80.000. Und wenn diese 80.000 erwerbsfähigen Sozialhilfeempfänger jeden Monat 20 Bewerbungen schreiben sollen, das kann man sich ja dann ausrechnen, 80.000 mal 20 sind 1,6 Millionen Bewerbungen, die also Monat für Monat auf die Berliner Arbeitgeber einprasseln für Stellen, die es überhaupt nicht gibt. Es sind ja andererseits auch die Zahlen bekannt, dass für jede Stelle im Schnitt 40, habe ich gehört, ich habe auch schon 80 oder 100 gehört, ich weiß es nicht, aber in diesem Spielraum von 40 bis 100 wird es sich dann also sicherlich bewegen. Und dann angesichts so einer Situation, so eine Bewerbungsflut in Gang zu setzen, das ist also eine dermaßen Vergeudung. Und dass so etwas dann eine große Verärgerung erzeugt, eigentlich bei allen Betroffenen, sowohl bei den Arbeitgebern, die mit diesen unsinnigen Bewerbungen überschüttet werden, als auch bei den Menschen, die gezwungen werden, diese unsinnigen Bewerbungsmarathon aufzuführen. Und dazu kommen ja dann noch die ganzen Bewerbungen der Leute, die über das Arbeitsamt registriert sind. Dinge, die ein solches Ausmaß an Absurdität erreichen, mit so einer Sturheit durchgesetzt und durchgeführt werden, das zeigt einfach auch, dass da die Belange des Einzelnen überhaupt gar kein Thema sind, sondern dass es sich um eine reine Bevormundungs- und also um eine Art von ich weiß gar nicht, da fehlen mir eigentlich immer die Worte. Aber ich finde diese Dimension 1,6 Millionen Bewerbung für Stellen, die es gar nicht gibt, Monat für Monat einzufordern, tja, also kann vielleicht jeder für sich dann auch entscheiden, wie man sowas machen soll.
Dieses ganze Märchen vom Konjunkturaufschwung, der also dann irgendwann bringen wird, ist schon bestimmt wenigstens seit 10 Jahren theoretisch ad acta gelegt. Weil die Konjunkturaufschwünge in der westlichen industrialisierten Gesellschaft haben keine Arbeitsplätze geschaffen, sondern ganz im Gegenteil. Sie haben ein paar geschaffen und einen Großteil wieder abgebaut, weil nämlich durch den technischen Fortschritt viele Arbeiten, die vorher dann ja, manuell oder mit Hilfe von Maschinen, aber mit der Bedienung von Menschen geleistet worden sind, sind weggefallen. Und man hat sich in der ganzen Zeit keine Gedanken darüber gemacht, wie wird diese Potenzial wieder umgelenkt in sinnvolle Arbeit und im Interesse der Einzelnen natürlich, wie werden für sie auch würdevolle Lebensbedingungen geschaffen. Das hat aber keinen interessiert, offenbar.
Wenn jetzt ein Bundeskanzler im Radio Arbeitslose als Drückeberger beschimpft, erzeugt das natürlich ein bestimmtes gesellschaftliches Klima, was dann vielleicht auch bestimmten Mentalitäten Vorschub leistet. Das wird also ein Amtsleiter im Bezirksamt, der die Anspruchsberechtigten nicht mag, sicherlich ermuntern.
Momentan befinden wir uns geistig zumindest auf einem ganz unbestimmten Weg, weil auf der einen Seite dominiert in der gesellschaftlichen Realität, insbesondere in der wirtschaftlichen Realität und davon sicherlich auch beeeinflusst in der politischen Realität der reine Egoismus. Ich sehe das mit ganz großer Sorge, weil ich das Gefühl habe, mit vielen politischen Maßnahmen wird im Grunde genommen diese Wirklichkeit nur kaschiert.
Das ist eine schlimme Entwicklung. Und wenn wir da nicht grundsätzlich umdenken und vor allem auch umsteuern von einer weitgehend autoritären Struktur in eine partizipative Struktur, wo der einzelne Mensch vor allem mit seinen Stärken auch betrachtet wird und nicht mit seinen Schwächen und Bedarfen in erster Linie und wo seine Menschenwürde und seine Menschenrechte geachtet werden, dann denke ich, wenn wir uns zu so einer Art Wolfsgesellschaft entwickeln, wo einfach ein gnadenloses Ellbogengetümmel um die letzten anständig bezahlten Arbeitsplätze stattfindet, wobei man aber natürlich auch sehen muss, dass die Maßnahmen, die ja zunehmend greifen, auch die Löhne drücken, dass auch für Arbeitende die soziale Sicherung, vor allem auch die Perspektive auf die Alterssicherung immer weiter im Rückgang begriffen ist. Also dass ich eigentlich, wenn ich mir das angucke und diese Tendenz auch betrachte, sage, also es ist Zeit für eine vollkommene Neuordnung der Gesellschaft.
Also seit wenigstens 20 Jahren hat man sich in keiner Weise darum gekümmert, ob die sozialen Systeme noch finanzierbar sind oder nicht. Obwohl man also schon vor 20 Jahren wusste, das muss auch passieren. Ne?
Ich glaube, dass unser Staat einfach zu unflexibel ist, zu wenig reagiert oder überhaupt Kontakt hat zu dem, was wirklich passiert.
Ich finde es eigentlich gerecht, dass über Steuern gut verdienenden Geld abgenommen wird, um Leuten, die eben wenig haben, damit zu unterstützen.
Das Interesse sozusagen von der höheren Ebene mit der unteren Ebene zu verhandeln, ist überhaupt nicht gegeben. Das interessiert die überhaupt nicht. Sondern die untere Ebene ist immer die Negativfolie, auf der man sich abarbeitet. Wenn man selber scheiße baut, schiebt man es auf die Ebene.
Klingelte es morgens um 7:30 an der Tür und ich war irgendwie noch richtig schlaftrunken und dachte, wer ist denn das jetzt und so. Bin aus dem Bett aufgestanden, aus dem Mittelflatterhemd, bin zur Tür gegangen. Da standen zwei, eine Frau und ein Mann. Stellen Sie wieder vor, ja, hier kommt vom Bezirksamt. Ich kann mich entschuldigen, unser Kollege letztens hat wohl vergessen, einige Daten hier aufzunehmen. Das müssen wir jetzt nachholen und haben gefragt, ob sie denn jetzt in die Wohnung können. Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann haben sie halt gesehen, dass ich bloß ein Flatterhemd anhatte. Dann haben sie gesagt, na, sie können sich noch eine Hose anziehen. Und dann habe ich eine Hose, durfte ich mir dann anziehen. Dann waren die halt in der Wohnung. Und dann haben die mich mit sehr persönlichen Fragen gleich attackiert, aber in einer Weise, sprachlich in einer Weise, wo ich irgendwie gedacht habe, was ist jetzt los? Und haben mir gefragt, wann war der Kindsvater das letzte Mal hier? Wann haben sie den das letzte Mal gesehen? Sprechen sie noch mit dem? Sind sie zerstritten? Nur so eine Frage. Und das so irgendwie 6, 7 sehr persönliche Fragen hintereinander weg. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie, ich befinde mich sowieso in einer schwierigen Lebenssituation. Ich weiß auch jetzt gar nicht, ob ich Ihnen diese Antworten überhaupt geben muss. Ich möchte das doch gar nicht, weil ich denke, das geht Sie gar nichts an. Sie beantworten mir jetzt diese Fragen. Wir sind schließlich dazu da, Ihnen zu helfen. Und dann habe ich gesagt, Sie und mir helfen. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich auf die Fragen geantwortet habe. Ich muss auch im Nachhinein sagen, dass ich viele Sachen wahrscheinlich ausgeblendet habe. Ich habe abends dann auch mit einer Freundin telefoniert. Die meinte, ich soll mir das mal aufschreiben. Alles. Ich habe auch so ein Gedächtnisprotokoll in der Abend gemacht von dieser Situation, von diesem ganzen Termin. Ja. Und ja, wenn sich das bei mir so gesetzt hat, auch nochmal einen Brief schreiben ans Familienministerium und dann diese Nahtverwaltung für Gesundheit oder so und Soziale. Weil ich mir sagen, irgendwie kann das nicht sein. Jedenfalls ging es dann halt weiter. Die waren insgesamt 1,5 Stunden in meiner Wohnung. Also der erste Besuch dauerte 1 Minute und der zweite dauerte 1,5 Stunden mit 2 Personen diesmal. Es war nicht irgendwie ein Besuch oder so, sondern es war eine Hausdurchsuchung. Muss man wirklich so sagen, es war eine Hausdurchsuchung. Es wurde jedes Schubfach, jede Tür geöffnet, alle Sachen aus den Kommoden und Schubfächern rausgeholt, welche Papierunterlagen, sich jedes einzelne Blatt angeguckt und wo die denn der Meinung waren, das ist irgendwie wichtig, haben sie es irgendwie aufgeschrieben. Den Wäschekorb für Bügelwäsche aus dem Schrank geholt, die ganzen Sachen da irgendwie durchgeguckt, irgendwie alles. Dann immer irgendwie noch Kommentare abgegeben, ach, das ist ja das und das und das und das. Haben sich alles notiert, haben auch falsche Sachen aufgeschrieben, die ich dann so kurz mal gesehen hatte, als ich bei ihr hinterstand und gesagt habe, na, warum schreiben Sie denn jetzt das? Das stimmt doch gar nicht und so. Na, das soll ich ihr mal überlassen und so. Also die kam 7:30, ging irgendwie bis 9:00. Und ich wusste aber, dass ich 10:00 Termin habe bei meinem Arbeitgeber bzw. bei dem Projektleiter, der neu war. Und habe zu ihm gesagt, nachdem ich merkte, irgendwie das dauert jetzt hier länger und ich ja auch darauf eingestellt war, dass ich dann irgendwann mich selber und das Kind fertig machen kann, um dann zu meinem Termin zu gehen, gesagt, wie lange dauert denn das hier noch und so, ich habe ja noch einen Termin und ich müsste ja nachher zu meinem Termin, ich habe einen Termin bei meinem Arbeitgeber. Und daraufhin sagte sie, weil sie ja wusste, dass ich mit dem Kind zurzeit nicht arbeite, ach, Sie haben einen Termin bei Ihrem Arbeitgeber? Sie haben uns ja gar nicht gesagt, dass Sie wieder in Lohn und Brot stehen. So, aber die sind in Lohn und Brot. Und dann wollte ich was sagen, wollte ich das erklären, dass es darum geht, dass ich mit Ihnen besprechen will, wann ich wieder anfange zu arbeiten. Das wollte sie aber überhaupt nicht hören. Hat ja keine Situation wirken lassen oder mir geben lassen, dass ich das kurz erkläre und hat gesagt, sie haben es auch gar nicht gesagt, dass sie wieder in Lohn und Brot stehen. Und dann habe ich es irgendwie gelassen, weil ich gemerkt habe, das hat keinen Sinn, überhaupt was zu sagen. Und dann war ich hier oben, war ich in der Küche und plötzlich legte sie mir eine Fotomappe vor, die verschlossen war. Legte mir hin und sagt, öffnen Sie die Bilder, öffnen Sie die Tasche. Sag ich, wieso soll ich jetzt die Tasche öffnen? Öffnen Sie jetzt die Tasche, Sie müssen nicht, aber öffnen Sie die jetzt. Und dann habe ich hier gesessen und habe die aufgemacht und habe die Bilder so über den Tisch geworfen und habe gesagt, ja, das sind hier Bilder von meiner Arbeit, ich weiß gar nicht, was Sie jetzt hier sehen wollen. Und nachdem sie gesehen hat, dass das irgendwie nur so Bilder sind, in dem Stadtbezirk fotografiert, war sofort das Interesse weg und hat sich gleich wieder anderen Sachen gewidmet. Ich weiß ja nicht, welche Sachen sie da sehen wollte auf den Fotos, was sie daraus herleiten wollte oder so. Keine Ahnung. Mir ging es nicht gut in der Situation, ich habe auch geweint. Einfach weil es für mich so diskriminiert war. Und hier kommen zwei Leute, ich bin allein. Wie gesagt, und ich war angezogen. Und die wühlen in all meinen Sachen rum gleichzeitig. Der eine da, der andere da. Dann rief er hier irgendwie, da stand, guck mal hier, was ich hier gefunden habe. Dann war das irgendwie so von meiner Arbeit, weil ich habe auch zum Teil so Sachen zu Hause gemacht. Und das war so ein Formular irgendwie, das ich ausgefüllt habe. Und dann rannte sie gleich darauf hin, wo er sagte, komm mal her. Und dann bin ich aber aufgesprungen, weil das waren auch persönliche Sachen. Das sind so, die fallen ja auch unter Datenschutz. Ich bin ja auch dem Datenschutz in meiner Arbeit verpflichtet und habe mir gedacht, nö, das kann es jetzt nicht sein, dass die sich ja die Dinge angucken. Das waren so Betreuungsberichte. Und gesagt, das sind hier Dinge von meiner Arbeit und das geht sie überhaupt nichts an. Und das möchte ich auch nicht, dass sie sich das hier angucken. Habe ich denen weggenommen. Das haben sie sich dann komischerweise gefallen lassen. Oder dann sind wir halt in dem Teil der Wohnung gewesen, wo das Schlafzimmer da ist. Und ich hatte das Kind früh morgens gewickelt und hatte aber keine Lust gehabt, die Windel noch zum Windeleimer zu bringen und habe die da liegen lassen vorm Bett. Und neben dieser Windel lagen noch ein paar Unterlagen. Und dann stürzten die sich, obwohl sie gesehen haben, dass da die Windel liegt und so, ganz gezielt auf diese Unterlagen. Das war dann irgendwie so ein Stapel. Haben die ganzen Unterlagen hochgenommen und haben alle Sachen durchgeguckt. Und hier bei der Wohnung war so, dass innerhalb von ein paar Jahren die Hausverwaltung mehrfach gewechselt hatte und da hatten sie plötzlich einen Briefkopf von einer Hausverwaltung in den Händen. Da stand irgendwie bla Hausverwaltung, Grundstücke, Gewerbeobjekte, Eigentumswohnung. Und dann folgte halt irgendein Schriftstück bezüglich der Wohnung. Es ist eine Mietwohnung, eine ganz normale Mietwohnung. Jetzt haben die aber in dem Briefkopf gelesen Eigentumswohnung, weil das in dem Briefkopf so vorgegeben war. Da standen Grundstücke, Gewerbeobjekte, Eigentumswohnung. Und dann gesagt, hier, guck mal, Eigentumswohnung, Eigentumswohnung. Und da haben die vermutet, denke ich mal, dass das hier eine Eigentumswohnung ist. Und da habe ich gesagt, Eigentumswohnung und habe nur noch mit dem Kopf geschüttelt. Mit welchem Denkansatz gehen die eigentlich so in die Wohnung, ja, und kommen hierher, wühlen alle Unterlagen suchen und dann finden sie ein Wörtchen, was in ihr Schema passt und dann denken sie, jetzt haben sie irgendwie die Weisheit gefunden, die sie gesucht haben, ja. Und ich meine, das war nicht die Weisheit, das war lediglich ein Wort in einem Briefkopf und das ist hier keine Eigentumswohnung oder so. Haben sie aber vermutet. Dann haben sie auch gefragt, wen die ganzen Sachen hier hören, die hören mir nicht, also nur ein bisschen Kleinkram, die hören alle meinem Freund. Das haben sie alles aufgeschrieben. Dann wollten sie wissen, die Küche, was mit der Küche ist, ob das eine Einbauküche ist oder wem die gehört. Und haben sie alles aufgeschrieben. Und dann nach anderthalb Stunden haben sie mich dann verlassen. Achso, dann hatten sie wirklich alles durchkämmt. Jeden Korb und jedes Schubfach und die Sachen sich angeguckt im Schrank, die da hingen. Und dann waren sie im Flur und dann haben sie sich schon verabschiedet gehabt und plötzlich haben sie entdeckt, dass da noch Schuhschränke sind. Da sind unten drei Schuhschränke und dann... Ach, wir haben die Schuhschränke noch vergessen, wir müssen ja noch in die Schuhschränke gucken. Und dann haben sie die ganzen Dinger von den Schuhkippen aufgerissen, haben reingeguckt und dann waren sie plötzlich weg.